Also ist es eigentlich ein Sinn und Zweck dahinter, der eigentlich nur der Polarisierung gilt?
Ich würde so deuten, aber kann jeder für sich selber.
Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
Also können wir in einem anderen Thema, lass mal weitermachen.
Ja, sorry, wir machen eine Folge, weil mich hat es jetzt gerade schon ein bisschen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge auf unserem Podcast-Channel Freiheit Leben. Und ich darf zu dieser Folge ganz herzlich neben dir, lieber Zuhörer und liebe Zuhörerin, den Björn begrüßen. Hallo Björn.
Hallo Flo.
Einen schönen guten Morgen. Wie geht's dir?
Guten Morgen. Mir geht's gut. Heute ist Dienstag, also nicht klassisch Freitag. Warum ist Dienstag, Flo?
Weil der Kalender das so vorgesehen hat, dass heute Dienstag ist.
Das ist richtig. Warum nehmen wir am Dienstag auf?
Weil Freitag immer ein bisschen zu stressig war mit Folgeterminen. Deswegen schieben wir jetzt halt auf Dienstag.
Neuer Aufnahmetag. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe 10,5 Stunden geschlafen. Ich bin dementsprechend ausgeschlafen.
Erläutere es.
Ja, wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen. Super Bowl.
Flo, wie glücklich bist du nach dem Super Bowl?
Mich freut's ehrlicherweise für die NFL, da bin ich schon ehrlich. Als Chiefs-Fan sage ich, okay, ist schon schade. Aber auf dem Papier und das, was am Ende zählt, es war einer der langweiligsten Super Bowls, die ich jemals gesehen habe, bin ich schon ehrlich. Deswegen, das war ein bisschen enttäuschend. Aber trotzdem, auch Rückschläge sind sehr, sehr wichtig und vor allem so sehr harte Rückschläge. Ich glaube, die Chiefs haben am Ende 40-22 verloren und das wurde ein bisschen kaschiert, das Ergebnis. Also wurde am Ende dann nicht mehr gespielt von den Eagles so quasi. Und dann haben sie halt noch 14 Punkte gemacht, deswegen eigentlich 40-6 und dass es eine brutale Niederlage gibt. Jetzt hat die Chance, den Chiefs sich umzustrukturieren beziehungsweise neue Wege zu gehen. Deswegen, ich sehe das schon auch positiv. Also es wäre auch nicht verdient gewesen nach der Saison. Aber ich will gar nicht so viel über Football reden. Wie geht's dir denn?
Halftime-Show, glaube ich, hat dir noch gefallen, oder?
Halftime-Show war überragend. Kendrick Lamar.
Ist dein Lieblingsrapper oder einer deiner Lieblingsrapper?
Das ist einer meiner Lieblingsmusiker, das ist richtig. Vor allem, weil er nicht einfach nur Plastikmusik generiert, sondern weil er auch, und das hat man auch an der Halftime-Show gesehen, sehr viel auch Gesellschaftskritik äußert und ja, jetzt mal den ganzen Hass, den er schon noch ein bisschen in sich trägt, den mal so ein bisschen an den Rande gestellt, aber ja, einfach ein sehr, sehr bemerkenswerter Künstler. Und es gab so zwei Lager zu dieser Halftime-Show. Die einen haben gesagt, das ist wirklich 10 von 10. Die anderen haben gesagt, geht gar nicht. Hä, 0 von 10, überhaupt keinen Sinn dahinter gesehen. Aber die Gesellschaftskritik, die auch in dieser Halbzeitshow auch nicht nur musikalisch, sondern auch visuell dargestellt wurde. Also schon Hut ab und anschließend da noch die Frage, wer sind wir denn in Deutschland drüber zu urteilen, was in den USA kritisiert wird und wir kennen doch die Probleme gar nicht. Deswegen, ja, finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn ein Deutscher drüber urteilt und natürlich, ich bin jetzt Kendrick Lamar Fan, ich fand die Halbzeitshow sehr, sehr gut und auch die Gesellschaftskritik dahinter, aber auch ich habe nicht alle Einblicke, deswegen, ja, das ist nur so am Rande.
Weißt du, über was ich mich am meisten gefreut habe am Super Bowl?
Dass du ihn verpasst hast, dass du ihn nicht geschaut hast?
Nein, das habe ich mich eigentlich gar nicht gefreut, sondern auf den nächsten Morgen. Boah, ich liebe es. Ich liebe es einfach, wenn Journalisten dann schreiben, diese Niederlage war lange schon vorabsehbar und war klar. Ja, ich bin gespannt, wenn die Chiefs gewonnen hätten, was sie dann schreiben. Ja, dieser Sieg, der ist schon lange voraussehbar gewesen.
Wahrscheinlich war ja abzusehen, weil die Chiefs ja sowieso gewinnen.
War der berühmte Quarterback Monday. Ich habe mich total gefreut, Flo. Es war so schön. Es war so schön. Dann nächste Schlagzeile war, glaube ich, noch dabei gewesen eben mit Super Bowl. Dann kam raus, war auch ein Kicker-Artikel über BVB, die haben jetzt ja, also Borussia Dortmund, die hatten jetzt ja verloren gegen VfB Stuttgart und da wurde nur geschrieben, nichts Neues im Westen. Ich habe nur gedacht, oh Leute, ey, es ist bodenlos, also Journalisten, huiuiui, das muss man auch schon mögen. Also ich glaube, da darf man einfach eine große Attitude zu sich selbst haben und dann einfach, ja, denken, man weiß wirklich alles, aber ist okay. Anderes Thema, weil irgendwie passt das schon gut. Heute, Flo, ich glaube, das ist ein Thema, das wird sehr, sehr vielen Angst machen, weil es geht nämlich um die Zukunft. Es geht um die Zukunft. Wie sieht die Zukunft aus? Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich selber habe persönlich ein positives Bild. Ich möchte euch gerne auf diese Reise mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich dich jetzt mitnehme auf die Reise. Hast du eher Angst vor der Zukunft oder eher positiver?
Ich gebe der Zukunft gar nicht so diese crazy Bedeutung. Also lass mich das kurz erklären. Ich gebe ihr schon eine Bedeutung, aber ich habe so ein Urvertrauen in die Zukunft und ich habe ein Urvertrauen einfach jetzt auch, ja, bekommen, dass es einfach, dass ich sehr viel erstens beeinflussen kann und zweitens, das ist jetzt so ein bisschen schwierig in Worte zu fassen, aber erst, also ich kann die Zukunft ja nur für mich selber beeinflussen. Ganz, ganz viel kann ich nicht beeinflussen. Deswegen weiß ich auch nicht, was auf uns zukommt. Ich kann nur jetzt halt schon ein bisschen drauf vorbereiten, was kommt und einfach mit dem Zahn der Zeit gehen, sage ich jetzt mal. Ich sage aber auch, wenn ich so in die Zukunft schaue, dass oft der Gedanke ist, okay, sie wird halt kommen und sie wird neue Herausforderungen mit sich bringen und sie wird ganz, ganz vieles Neues bringen. Und warum sollte ich mir denn jetzt halt schon Gedanken, negative Gedanken und Ängste selber machen vor Dingen, die ich noch gar nicht greifen kann? Also verstehst du?
Mhm, verstehe ich, ja.
Und deswegen, ich finde das auch immer in so Diskussionen sehr, sehr schwierig, schon jetzt halt zu prophezeien, was kommt denn, obwohl es noch gar nicht da ist, und sich dann schon Sorgen zu machen. Also ich lebe sehr gerne in dem Moment natürlich mit Visionen, mit Vorstellungen, was ich möchte, aber ich lasse es so ein bisschen auf mich zukommen und da kann mich jetzt jeder irgendwie, keine Ahnung, Larifari oder so nennen, aber weil ich bin da tiefenentspannt, ehrlicherweise.
Mhm. Ja, okay, ich werde es jetzt auch nicht kommentieren, weil, wie gesagt, es geht jetzt herum. Ich bin gespannt, wie es gesagt, wie es bei euch draußen, bei dir es da draußen ankommt und wie du über die Zukunft selber denkst. Jetzt haben wir deine Meinung gehört, Flo, zu diesem Thema, was sehr spannend ist. Ich sag mal, und deswegen war mir diese Folge so extrem wichtig, weil ich weiß, wir leben gerade in Zeiten, auch in Deutschland, wo ja einfach sich super viel Sorgen über sämtliche Themen gemacht wird, wie entwickelt sich alles. Und deswegen wollte ich euch so einen kleinen Ausblick auch geben, wie sich es nämlich auch entwickelt und was nämlich Stand ist, ist. So, ich beginne, Flo. Und zwar, ich lese immer mal wieder vor aus dem Buch Money, die 7 einfachen Schritte zur finanziellen Freiheit, geschrieben von Tony Robbins. Sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Und hier soll's, es ist ein Kapitel sozusagen in diesem Buch selber drin, da geht's um die Zukunft. Und ich werde da immer einzelne Ausschnitte vorlesen. Flo, wenn es dich danach belangt, dann kommentier das Ganze. Wenn es mich belangt, werde ich ein bisschen meinen Senf dazu geben. Und ja, wie gesagt, ich möchte euch ein paar Anregungen geben.
Was vorher vielleicht ganz wichtig zu sagen ist, und das ist auch sehr gut, dass du gerade nochmal so kurz darauf eingegangen bist, das ist ja nur meine Meinung. Das ist ganz wichtig und das ist ja dann auch nur deine Meinung und es gibt ja ganz unterschiedliche Betrachtungsweisen und nur weil ich jetzt halt beispielsweise einen Satz kommentieren sollte, ist es das, was ich reininterpretiere und was ich auch hören möchte und was ich draus mache, also das ist ganz, ganz wichtig, also nicht irgendwie ja von meiner Meinung jetzt leiten lassen oder anstecken lassen, sondern das Ganze einfach als Inspiration sehen. Ich habe das schon in den letzten Folgen, wo ich meine Meinung gesagt habe, auch selber gemerkt, ja natürlich, das ist mein Standpunkt, ich argumentiere aus der Sichtweise von dem Florian Engerer, der jetzt gerade hier ist, der die und die Voraussetzungen hat, den und den Lebensstand gerade, das und das Alter. Also deswegen immer differenzierter betrachten. So, jetzt darfst du starten.
Ich zitiere Finanzier und Kolumnist Stephen Redner wies in der New York Times einst darauf hin, dass sich Königin Elisabeth I. von England im 16. Jahrhundert weigerte, eine Strickmaschine zu patentieren, weil diese Maschine ihre in Anführungszeichen, armen Untergebenen, um ihre Arbeit bringen würde. Laut Redner besteht der Trick jedoch nicht darin, Arbeitsplätze zu schützen, sondern neue zu schaffen. Und das hat seit der Erfindung des Rads stattgefunden. Sehr spannend hier. Ich werde euch, wie gesagt, jetzt einzelne Zitate mal wieder vorlesen. Strom kann eine Stadt beleuchten, kann aber auch töten. Flugzeug kann uns über den Ozean tragen oder sich in eine Bombe verwandeln. Es gibt jedoch unendlich mehr Flüge als Flugzeugentführungen und Versuche, Flugzeuge in Massenvernichtungswaffen zu verwandeln. Es liegt in der menschlichen Natur, Unbekanntes zu fürchten und sich die schlimmsten Folgen auszumalen.
Tatsächlich möchte ich gar nicht so viel dazu sagen, weil es auch wieder so meine Einstellung dazu ist, im Positiven zu denken. Und da weiß ich, dass ich ganz vielen Leuten auf den Schlips treten werde, weil dieses Zitat sehr, sehr hart, oder es ist halt, die Denkweise ist sehr, 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 sehr hart. Und jetzt hat jemand, der hingeht und sehr viel in Gefahren denkt, sind wir beim Thema von unserer nächsten Folge, werde ich die denn verändern? Natürlich, ich kann euch jetzt halt sagen, das sind Statistiken, das sind Fakten, die kann man auch mit Zahlen belegen. Und definitiv so ist es, aber ich glaube, es ist so eine Grundsatzeinstellung und eine Einstellung, zu der man sich auch entwickeln kann, ob man Gefahren sieht oder Möglichkeiten und je nachdem, worauf man sich halt stürzt.
Entscheidend ist natürlich auch, wie groß ist dann diese Gefahr, die davon ausgeht. Das finde ich ist ein bisschen jetzt hierbei untergegangen. Beispiel eben bei zum Beispiel auch einer Atombombe in der Geschichte. Wir wissen ja, die, was darauf gefolgt ist und das sind verheerende Folgen. Also wie gesagt, man darf, glaube ich, auch Themen differenzierter betrachten, aber ich bin voll bei dir, grundsätzlich eher dieses Positive zu sehen. So, aber jetzt gehen wir mal mehr in die Zukunft hinein. Alle 10 Minuten erleidet ein amerikanischer Bürger schwere Verbrennung. Wie gesagt, das ist ein Amerikaner, also Tony Robbins, Amerikaner und selber schreibt dem dann viel über Amerika, als kleiner Hintergrund. Die Opfer werden unter unerträglichen Schmerzen ins Krankenhaus gebracht. Dort werden die Brandwunden gereinigt und desinfiziert und das tote Gewebe entfernt, notfalls chirurgisch. Bei tiefgehenden Verbrennungen muss unter Umständen Spenderhaut transplantiert werden. Wenn das Brandopfer überlebt, kann die Verheilung und Narbenbildung brutal schmerzhaft sein. Manchmal sind zahlreiche Operationen zur Rekonstruktion nötig und der Heilungsprozess kann viele Jahre dauern. Jetzt kommen wir zu was sehr, sehr Spannendem. Und zwar, wie gesagt, ich rede über die Zukunft, aber es ist Stand ist. Stattdessen machte sich ein Spezialistenteam unter Einsatz einer neuen Technik an die Arbeit. Von Mats, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, unverbrannter Haut kratzten sie eine Schicht gesunder Hautzellen ab. Die gesunden Hautzellen wurden kultiviert und bald darauf wurde mit einer Art Spritzpistole eine Lösung aus seinen eigenen Stammzellen auf die Brandwunden aufgetragen. 3 Tage später waren seine Arme, sein Gesicht komplett verheilt.
Crazy, dass sowas geht.
Es sind kaum Namen zu erkennen. Die Technik hat Matt Uram gehalten, befindet sich in den USA zwar noch in der klinischen Testphase. In Australien und Europa werden ähnliche Stammzellverfahren aber bereits bei Hunderten von Brandopfern angewandt. Inzwischen gibt es sogar eine 3D-Bio-Stift, mit dem Chirurgen lebende Zellen direkt auf Knochenfrakturen auftragen können. Diese Zellen vervielfältigen sich und entwickeln sich zu Nerven, Muskeln und Knochen und heilen den beschädigten Bereich. Was sagst du dazu, Flo? Wusstest du, dass es das gibt?
Ich habe davon schon gehört, allerdings nicht im Thema Hauttransplantationen beziehungsweise Hautrestaurierung, sondern geht dann eher in eben die zweite Richtung, die du angesprochen hast, mit Knochenreparatur, also Frakturrekonstruktionen. Das habe ich schon gehört, dass es auch bei, also dass es so vielschichtig einsetzbar ist, hatte ich tatsächlich nicht gewusst.
Genau, ich wusste es auch nicht vor dem Buch und super spannend. Wie gesagt, das ist jetzt Stand ist, wir reden nicht mehr über Zukunft, das gibt es jetzt schon. Wie gesagt, ist natürlich noch in Testphase und wird immer weitergehen, aber super spannend, das gibt es jetzt schon. Wir haben erlebt, wie die Lebenserwartung der Menschen in den letzten 100 Jahren von rund 31 auf 67 Jahre gestiegen ist. In derselben Zeit hat sich das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen der Menschen weltweit verdreifacht. Vor 100 Jahren verbrachte die Mehrheit der Amerikaner, 43%, des Tages nur damit zu arbeiten, um essen zu können. Dank der Fortschritte in der Landwirtschaft und Verteilung sind es heute nur 7%. Und es zeigt eben auch, dass Technik etwas sehr, sehr Positives sein kann. Und jetzt sehr spannend, wie schnell sich eigentlich auch alles wandeln kann. Ich schätze mal, den einen oder anderen wird dieser Präsident etwas sagen. Als ich Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal den damaligen US-Präsidenten Bill Clinton traf, erinnere ich mich lebhaft, dass wir zusammen saßen und ich sagte, Mr. President, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir elektronisch kommunizieren können. Er blickt mich so verwirrt an, dass ich hinzufüge, ich habe gerade begonnen, eine neue Sache namens E-Mail auszuprobieren. Ich habe ein AOL-Konto. Haben Sie auch eines? Darauf antwortet er, oh, ich habe davon gehört. Damals hatten US-Präsidenten aber keine E-Mail-Konten.
1-0-0-0-0. 10.000 Downloads jetzt hat in der bisherigen Zeit Podcast. Das ist ein unfassbar toller Meilenstein. Vielen, vielen Dank, dass du Teil dieses Podcasts bist und dass wir diesen Meilenstein, diese Zahl jetzt halt mit dir zusammen erreichen konnten. Schön, dass du zu diesen 10.000 Downloads mit dazugehörst. Und ich habe natürlich jetzt besondererweise mal in der Werbeunterbrechung den Björn dabei.
Hallo Flo, ja, wirklich vielen, vielen Dank da draußen. Und ja, wir sind so dankbar und jetzt einfach nur ganz, ganz viel Spaß mit der weiteren Folge.
So, kurze Werbeunterbrechung jetzt, okay, nehme ich auf, zack.
Hallo, hallo, kann man mich gut hören? Check einfach mal Balance Body by Bella aus und weiter geht's.
Nächstes Zitat und ja, das geht wieder immer darauf ein, wie schwer wir uns eigentlich mit so Zukunftsszenarien auch selber tun. Die Zukunft wird um einiges besser sein, als wir uns vorstellen, sagte mein Freund Peter Diamandis, Gründer der X-Prize Foundation und Luftfahrtingenieur, Arzt und Unternehmer. In Frankreich des 19. Jahrhunderts galt Aluminium als das ultimative Statussymbol. Bei einem kaiserlichen Bankett ließ Napoleon III. Dem König von Siam Aluminiumbesteck auflegen, anstatt dem üblichen Goldbesteck. Ende des Jahrhunderts fanden Wissenschaftler jedoch eine Methode zur Massengewinnung von Aluminium, mit der Folge, dass leichte, nun billige Metalle den Markt überschwemmten. Hier als kleiner Hintergrund auch für euch, wir gehen ja immer davon aus, mit den Rohstoffen, die wir heute kennen, dass das sozusagen für immer gesattelt ist. Aber die entscheidende Frage ist doch, was entwickeln wir Menschen, um zum Beispiel bestimmte Dinge vielleicht abarbeiten zu können? Keine Ahnung, Beispiel gerade eben das Thema Gold. Also ich selber habe Goldanteile, aber wir wissen es nicht. Vielleicht erfinden wir irgendwann mal eine Technik, zum Beispiel aus dem Universum, Gold abzuschürfen, abzumeinen, wenn du so willst. Und damit kann natürlich die Ressource Gold an Wert verlieren. Also wie gesagt, das sind nur so kleine Gedankenanstöße mal, wo wir uns hin entwickeln können, auch für die Zukunft. Und spannend ist, wir schaffen es eigentlich kaum, so das Thema exponentielles Wachstum ja zu fassen, Flo. Und hier stehen auch wieder ein paar spannende Zahlen drin. Es dauert wenig mehr als 200.000 Jahre, genauer gesagt bis 1804, bis sich die Weltbevölkerung auf 1 Milliarde Menschen vermehrt hatte. Es dauerte nur 123 Jahre, also bis 1927, bis sich die Weltbevölkerung auf 2 Milliarden Menschen verdoppelte. Es hat aber nur 33 Jahre gedauert, bis 1960, bis die Weltbevölkerung auf 3 Milliarden Menschen angewachsen ist. Und es hat nur 14 Jahre gedauert, also bis 1974, bis es um eine weitere Milliarde, also 4 Milliarden, zugenommen hat. Das zeigt einfach mal, dass wir uns extrem schwer tun mit Prozessen, die exponentiell wachsen, weil wir von unserem Gehirn aus linear denken. Wenn die Weltbevölkerung diesem Tempo weiter wächst, wird sie nach wissenschaftlichen Schätzungen im Jahr 2050 auf 9,6 Milliarden Menschen angewachsen sein. Anfang der 1970er Jahre, damals ging ich noch zur Highschool, gab es eine Ölkrise im Nahen Osten. Wer sich erinnert, weiß, dass damals das Benzin rationiert wurde und Fahrverbote für bestimmte Wochentage erlassen wurden. Ich fragte mich damals, ob uns das Öl ausgehen würde, bevor ich überhaupt den Führerschein bekäme. Eines Tages sagte mein Lehrer des Fachs Technik, ich will euch einen Artikel vorlesen. Ich hatte bereits in der Zeitschrift Times einen Bericht des Clubs of Rome gelesen, in dem behauptet wurde, unsere Ölvorkommnisse würden nur noch für wenige Jahre reichen und die gesamte Wirtschaft würde zusammenbrechen. Der Artikel, den unser Lehrer vorlas, war im gleichen Ton gehalten, Angst und Schrecken verbreitend. Dann zeigte uns der Lehrer, was wir genau vorgelesen hatten. Ein Zeitungsartikel aus den 1850er Jahren, der von einer Ölkrise handelte, und zwar der Walölkrise.
Du hast mir den Artikel bzw. den Auszug aus dem Buch jetzt gerade schon mal vorgelesen und ich möchte euch ganz kurz meine Gedanken teilen und es geht ein bisschen weiter. Ich möchte auch gar nicht auf Journalismus eingehen. Ich würde das Ganze in jetzt meiner Wahrnehmung ein bisschen weiter runterbrechen, weil das, was passiert ist, ist ja quasi eine Warnung vor Dingen, die eintreffen könnten. Das heißt, es ist ja das Ziel dahinter, das ganz tiefe Ziel, eine Enttäuschung zu umzusetzen oder davor zu warnen, einer Enttäuschung vorzubeugen und vorzuwarnen. Und wenn man jetzt halt in diesem Artikel den anders geschrieben hätte und diese Angst nicht projiziert hätte, sondern eher dann gesagt hätte, ja, es ist jetzt halt so.
Es kann aber sein, dass eine neue Technik entwickelt und dann das Problem gelöst wird.
Und in dem Moment, wo diese neue Technik nicht eintritt, wird in Anführungszeichen sehr hart formuliert die Menschheit enttäuscht. Und das möchte man nicht. Das heißt, man warnt wieder davor, was könnte sein. Und um am Ende dann damit dastehen zu können oder sagen zu können, ja, wir haben es euch doch gesagt und seid nicht enttäuscht, weil wir wussten ja, dass es kommt. Dass diese Angst und diese Vorsicht nicht so stark ausgeprägt ist, wie als hätte man es nicht gesagt. Verstehst du? Und da auch wieder der Prozess, dass man vor diesen Sachen, die kommen könnten, gewarnt wird, weil das ja ein ganz menschlicher Prozess ist.
Es ist ein menschlicher Prozess und vor allem, es geht halt auch um Klicks und so weiter und die erreichst du halt deutlich besser, indem du klare, harte Facts, in Anführungszeichen harte Facts sagst, sondern indem du Angst schürst und eben nicht hingehst und sagst, hey, übrigens, meine Meinung könnte nicht stimmen. Aber das ist ja die entscheidende Frage. Sind wir oder Menschen, die Prognosen treffen, sind die wirklich so wissend, dass sie überhaupt Aussagen über die Zukunft treffen können? Das sollte man grundsätzlich einfach hinterfragen, wenn man auch solche Artikel liest und sehr, sehr vorsichtig damit umgehen.
Ich finde es aber sehr, sehr spannend, woher diese Intention kommt. Also auf der einen Seite natürlich jetzt hat die Klicks, sage ich jetzt mal, aber wenn ich mich jetzt halt in das Jahr 1960, glaube ich, hineinversetze oder auch 1850, da gab es ja diese Klicks nicht. Das heißt, natürlich
du hast ja Zeitung verkauft. Also es geht dir darum, Reichweite zu verkaufen.
Definitiv. Wie war es denn in der Zeit davor? Wurden dann solche Aussagen auch so markant getroffen, um die Bevölkerung zu erreichen und zu schocken? Also wo kommt der Antrieb her, klar, zu sagen,
zu verkaufen.
Aber was war denn in den Situationen, wo es diese Verkäufe nicht gab, wo es Zeitungen nicht gab? Wurde trotzdem dann so gesprochen darüber?
Na gut, du hast ja, also jetzt wieder, wir reden jetzt ja über Zeiten, wo es vielleicht dann kein Papier gab, also über Zählung. Also da geht es ja mehr darum, sozusagen Leute zusammenzutrommeln, um von seiner eigenen Meinung zu überzeugen. Das kann ja auch sein, dass eine Gefolgschaft dadurch entsteht. Das darf man ja nicht vergessen. Und das hat irgendwo natürlich einen Sinn, ob das jetzt ein militärischer Sinn ist, ob ein Machtsinn dahinter ist, ob das dann ein finanzieller Sinn ist. Der kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Aber es geht ja im Kern darum, jemanden von etwas Bestimmtem zu überzeugen, ohne in dem Fall tiefer sich eigentlich mit dem Thema oder wirklich final auseinandergesetzt haben und vor allem eben nicht über Zukunft Aussagen treffen zu können, weil wir uns das Ganze nicht vorstellen können.
Also ist es eigentlich ein Sinn und Zweck dahinter, der eigentlich nur der Polarisierung gilt?
Ich würde so deuten, aber kann jeder für sich selber.
Finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
Ja, das also können wir in einem anderen Thema, lass mal weitermachen.
Ja, sorry, wir machen eine Folge, weil mich hat es jetzt gerade schon ein bisschen.
Finde ich gut. Und zwar sehr, sehr spannend. So, also Zitat wieder. Dort traf er nämlich ein 7-jähriges Mädchen, also es geht um einen Erfinder davor, mit einer Armprothese, die seine Eltern $80.000 gekostet hatte. Im Verlauf ihres Lebens würde sie 2 weitere Prothesen brauchen. Easton, so hieß sozusagen der Erfinder, ging wieder in sein Schlafzimmerlabor und baute einen ganzen Roboterarm, der die Bewegung und die Kraft eines menschlichen Arms replizierte. Noch erstaunlicher war, dass er ein EEG-Headset entwickelte, das elektronische Hirnwellen in Bluetooth-Signale verwandeln konnte, mit denen sich die Roboterarme steuern ließen. Ja, diese Dinge gibt es nicht nur in der Science-Fiction-Film, steht hier extra und gebe ich auch nochmal mit. Eine Person konnte mit diesem Roboterarm mehr als 150 Kilogramm anheben. Und was glauben Sie, hat diese Erfindung im Vergleich zu $80.000-Version gekostet? $20.000? $5.000? $1.500? Wie wäre es mit $250?
Bitte was? Ich habe jetzt ehrlicherweise direkt gedacht, dass es viel, viel teurer gewesen ist. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ist schon logisch, dass es günstiger ist, weil die Arbeitsprozesse natürlich deutlich geringer wurden, weil der Wissenschaftler und Forscher natürlich eine ganz andere Grundlage hatte und auch einen ganz anderen Erlebnis- und Erfahrungsschatz, auf den er zurückgreifen konnte.
Ja, ich finde es super spannend, dass du aufs Geld eingehst, weil ich fand viel spannender dieser Fact, dass bis zu 150 Kilogramm gehoben werden konnte und welche Möglichkeiten das auch für die Zukunft mitgeben würde.
Ja, wie gesagt,
wir reden jetzt hier in Richtung auch Cyborgs, wo wir halt dann die Verschmelzung letztendlich von Mensch und Robotik einfach haben. Und das finde ich sehr, sehr spannend, bin ich ehrlich.
Ja, und 2 Sachen, die ich auch noch beleuchten möchte. Ich weiß, das ist jetzt ganz, ganz schwierig zu formulieren, aber ich versuch's trotzdem. Wenn du auf der einen Seite die unempathische Seite jetzt hat von mir hast, dann würde der wahrscheinlich sagen, ja, ist ja sehr cool, wenn wir Menschen die Möglichkeit geben, trotzdem zu arbeiten, also der Effekt für die Gesellschaft, dann einfach mit einem Roboterarm Arbeiten verrichten zu können. Das ist jetzt ganz, ganz hart und ganz, ganz schwarz und weiß gedacht. Auf der anderen Seite, wie viel Lebensqualität du dem Menschen auch schenkst. Also wir gehen jetzt vom Normalzustand aus, Obacht, mit Vorsicht zu betrachten, um ihnen dann die Möglichkeit zu geben, trotzdem das Privileg zu haben, mit 2 Armen leben zu dürfen oder mit 2 Füßen leben zu dürfen und quasi so dieses sehr, sehr klassische Leben auszuführen und wie in Anführungszeichen alle anderen leben zu dürfen. Auch wieder schwierig, was ist denn normal und was sind alle anderen? Also ja. So, und wir beenden jetzt die Folge. Wir haben eine Aufnahmezeit von knapp 52 Minuten. Deswegen gibt's 2 Folgen, 2 auch etwas längere Folgen, aber 2 extrem wichtige Episoden. Und ja, Björn, erstmal vielen, vielen Dank dir. Wir hören uns jetzt gleich im zweiten Teil wieder. Der kommt dann in 4 Tagen. Und dann, ja, vielen, vielen Dank. Und ich wünsche euch bis zur nächsten Folge eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Seid ganz, ganz lieb zueinander und macht's gut.
Ciao. Ciao.